Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen.
Hatten Sie schon einmal das Gefühl, dass Gott Sie nicht beachtet, weil Ihre Gebete nicht sofort beantwortet werden? In Ihrem Buch »Lieber Gott, danke für die Gebete, die du nicht erhört hast« zeigen uns Arno Fröse und Dieter Steiger anhand der Leben einiger großer Männer Gottes auf, dass es uns gerade ermutigen und stärken soll, wenn Gott nicht jede einzelne Bitte erhört, denn seine Wege sind sehr viel höher als unsere und er kennt das Ziel. Hören Sie heute den 8. Teil dieses Buches.
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Teil 8. Erfüllt mit dem Heiligen Geist. Während sie aber zum Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu. Sie waren aufgebracht darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Und sie legten Hand an sie und brachten sie ins Gefängnis bis zum folgenden Morgen, denn es war schon Abend. Apostelgeschichte 4, die Verse 1 bis 3. Das erscheint wie ein extremer Fall von Neid. Diese gebildeten Personen konnten nicht verstehen, wie ungebildete Menschen wie Petrus und Johannes das Evangelium predigen und dabei die Massen um sich scharen konnten. Vers 13 bestätigt das. Als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich. Und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Die religiösen Autoritäten waren machtlos. Was sollen wir mit diesen Menschen tun? Denn dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, das ist allen Bewohnern von Jerusalem bekannt. Und wir können es nicht leugnen. Aber damit es sich nicht weiter unter dem Volk verbreitet, wollen wir ihnen ernstlich drohen, damit sie künftig zu keinem Menschen mehr in diesem Namen reden. Und sie ließen sie rufen und geboten ihnen, überhaupt nicht mehr in dem Namen Jesu zu reden, noch zu lehren. Die Verse 16 bis 18. Der erste Konflikt. Die Jünger und die Gemeinde hatten jetzt ein echtes Problem. Es war ihnen verboten, den Namen Jesu zu predigen. Deshalb traf sich die Gemeinde zum Gebet. Es ist von Bedeutung, dass dieses Gebetstreffen die Zuständigkeit der Gemeinde deutlich machte. Und so beteten sie. Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten, dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Apostelgeschichte 4, die Verse 26 bis 29. Das ist ein erstaunliches Gebet. Sie hätten für eine wohlwollende Regierung beten können, einen gottesfürchtigen Präsidenten, einen bibelgläubigen Kongress oder ein oberstes Bundesgericht, das Gott ehrt. Aber das taten sie nicht. Die Gemeinde unterbreitete ihr Anliegen direkt Gott. Ihr Gebet zeigte, dass der Widerstand der Regierung und der religiösen Institution nicht gegen sie, sondern gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten und gegen deinen heiligen Knecht Jesus gerichtet war. Sie nannten die verantwortlichen Personen, König Herodes, der ein Halbjude war, Pontius Pilatus, der Repräsentant Roms, die Nationen und schließlich das Volk Israel. Achten Sie auf Ihr direktes Gebetsanliegen. Verleihe deinen Knechten, dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Die Antwort auf dieses Gebet findet sich in Vers 31. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Mit anderen Worten, sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Diese Gläubigen hatten die Taufe des Heiligen Geistes schon empfangen, als sie dem Herrn Jesus Christus glaubten. Jetzt waren sie mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wir müssen wiederholt mit dem Geist Gottes erfüllt werden. Wann geschieht das? Wenn wir völlig leer von uns selbst sind, wenn alles verloren ist, hoffnungslos und unsere Berufung in Frage steht, dann werden wir erfüllt. Solange wir mit uns selbst gefüllt sind, mit unseren Ambitionen, Plänen, unserem Selbstwertgefühl, ist für den Heiligen Geist kein Platz. Ich bin mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wir müssen auch erwähnen, dass Menschen, die mit dem Heiligen Geist erfüllt waren, das nie von sich selbst behaupteten. Ich erhalte häufig Briefe von Gläubigen, die mir schreiben, sie wären mit dem Geist Gottes erfüllt. Normalerweise machen diese Briefe deutlich, dass diese betreffende Person mit allem anderen erfüllt ist als mit dem Heiligen Geist. Die Autorität der Gemeinde war klar. Es gab keinen Protest, keine politischen Aktivitäten oder Demonstrationen, nur ein einfaches, aufrichtiges Gebet direkt an Gott. Gott, du hast uns geboten, das Evangelium im Namen Jesu zu verkünden, aber nun wird es uns verboten. Hilf uns, Gott! Als Folge des Gebetes der Gemeinde wurden die Gläubigen mit dem Heiligen Geist erfüllt und predigten das Evangelium. So heißt es in Vers 33, und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war auf ihnen allen. Zwei Betrüger werden entlarvt. Der in Apostelgeschichte 5 erwähnte Bericht sollte allen regelmäßigen Bibellesern bekannt sein. Ananias und seine Frau Sapphira hatten ein Grundstück verkauft und einen Teil des Erlöses für sich behalten. Sie gingen zur Gemeinde, legten das Geld den Aposteln zu Füßen und gaben mit ihrer Hingabe an. Ihr Stolz machte den Teufel zum Sieger. Petrus aber sprach, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, so dass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Guten etwas für dich auf die Seite geschafft hast? Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können? Und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt? Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Apostelgeschichte 5, die Verse 3 und 4. An dieser Stelle stellte Petrus heraus, dass Privatbesitz zu respektieren ist. Wir können kaufen und verkaufen, und wir haben die Wahl, etwas zu geben oder nicht. Aber Heuchelei wird nicht toleriert. Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er nieder und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die dies hörten. Vers 5. Gemeindezucht. Ananias und Sapphiras Sünde führte zur Einführung von Gemeindezucht. Der Geist des Gerichts war von Beginn an in der Gemeinde vorhanden. Häufig lese ich von bestimmten Gruppierungen, die versuchen, die Originalgemeinde in Jerusalem nachzustellen. Das ist natürlich kein Ziel, nach dem wir streben sollten. Die Gemeinde wird als ein geistlicher Tempel dargestellt. Die Grundlagen sind gelegt, die Struktur ist errichtet und der vollständige Kanon der Schrift befindet sich in unseren Händen. Es ist meine persönliche Meinung, dass der letzte Stein zu jeder Zeit hinzugefügt und der geistliche Tempel vollendet werden kann. Dann wird der Heilige Geist, der in diesem Tempel wohnt, weggenommen. Dieses Ereignis ist als die Entrückung der Gemeinde bekannt. Mich beeindruckt es nicht, wenn Menschen mir sagen, dass sie die Ereignisse der frühen Gemeinde einschließlich der Zeichen und Wunder nachahmen, die in Jerusalem passiert sind. Ich bin nicht beeindruckt, denn Lügen und Heuchelei werden in der Gemeinde heute nicht aufgedeckt. Warum nicht? Weil der Geist des Gerichts in der Gemeinde nicht mehr so vorhanden ist, wie es zur Zeit der Apostel der Fall war. Das wird in der Apostelgeschichte und in den Briefen an die Gemeinden deutlich, die in erster Linie vom Apostel Paulus stammen. Wir stellen fest, dass der Geist des Gerichts schon zur Zeit von Paulus nicht mehr in der Gemeinde war und viele Sünden einfach geduldet wurden. In unseren Gemeinden singen wir ernsthaft, alles übergebe ich Jesus, alles überlasse ich ihm. Aber was ist, wenn wir es nicht wirklich meinen? Ich glaube, Sie stimmen mir zu, dass viele von uns nur den Schein wahren und gar nicht weiter darüber nachdenken. Fällt irgendjemand tot um? Wird irgendjemand gerichtet, wie es bei Ananias und Sapphira der Fall war? Diese Begebenheit führte in der Zeit der Apostel zur Trennung von echten und angeblichen Christen in Jerusalem. Wer die Nachfolge Jesu nicht ernst meinte, wurde entfernt. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Doch das Volk schätzte sie hoch. Vers 13. Trotz dieses Gerichts sagt Vers 14, und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten, eine Menge von Männern und Frauen. Die Erlösung in Samaria. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Diese kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren nur getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Apostelgeschichte 8, die Verse 14 bis 17. Etwas Seltsames ereignete sich, weil Philippus das Evangelium predigte. Die Samariter nahmen die Botschaft auf und wurden im Namen Jesu getauft. Aber den Heiligen Geist hatten sie noch nicht empfangen. Warum nicht? Weil Petrus den Auftrag hatte, die Gemeinde auf den Weg zu bringen, nicht nur in Jerusalem, sondern auch in Samaria und den entferntesten Regionen der Welt. Aus diesem Grund sandte die Gemeinde Petrus und Johannes aus, und auch die Samariter empfingen den Heiligen Geist. Totenauferweckung. Petrus war nicht nur dazu bestimmt, das erste Wunder in der Gemeinde zu wirken, er war auch der Erste, der die Auferstehungsmacht Jesu demonstrieren sollte. In Joppe aber war eine Jüngerin namens Tabitha, was übersetzt Gazelle heißt. Diese war reich an guten Werken und Wohltätigkeit, die sie übte. Und es geschah in jenen Tagen, dass sie krank wurde und starb. Und man wusch sie und legte sie ins Obergemach. Weil aber Lydda nahe bei Joppe liegt und die Jünger gehört hatten, dass Petrus dort war, sandten sie zwei Männer zu ihm und baten ihn, nicht zu zögern und zu ihnen zu kommen. Da stand Petrus auf und ging mit ihnen. Und als er angekommen war, führten sie ihn in das Obergemach, und alle Witwen traten zu ihm, weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider, die Tabitha gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Da ließ Petrus alle hinausgehen, kniete nieder und betete. Dann wandte er sich zu dem Leichnam und sprach, »Tabitha, steh auf!« Sie aber öffnete ihre Augen, und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf. Und er reichte ihr die Hand und richtete sie auf. Und er rief die Heiligen und die Witwen und stellte sie ihnen lebend vor. Apostelgeschichte 9, die Verse 36 bis 41. Das Heil kommt zu den Nationen. Obwohl Petrus und die Jünger die Anweisung des Herrn, das Evangelium in Jerusalem, Samaria und den entferntesten Regionen der Welt zu predigen, deutlich vernommen hatten, war Petrus nach wie vor ein Jude, der den Juden und dem Gesetz treu war. Es war undenkbar, dass Petrus wie ein Heide handeln würde, indem er die Speisevorschriften und den Sabbat ignorierte. Um die Tür für die Nationen zu öffnen, ließ Gott Petrus eine wichtige Erfahrung machen, die ihm zeigte, dass das Evangelium des Heils allen Menschen an allen Orten vorgestellt werden sollte. In Apostelgeschichte 10, die Verse 9 bis 16, lesen wir den folgenden Bericht. Petrus stieg auf das Dach, um zu beten, etwa um die sechste Stunde. Da wurde er sehr hungrig und wollte essen. Während man aber etwas zubereitete, kam eine Verzückung über ihn. Und er sah den Himmel geöffnet und ein Gefäß zu ihm herabkommen, wie ein großes leinenes Tuch, das an vier Enden gebunden war und auf die Erde niedergelassen wurde. Darin waren all die vierfüßigen Tiere der Erde und die Raubtiere und die kriechenden Tiere und die Vögel des Himmels. Und eine Stimme sprach zu ihm, »Steh auf, Petrus, schlachte und iss!« Petrus aber sprach, »Keineswegs, Herr!« denn ich habe noch nie etwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und eine Stimme sprach wiederum zum zweiten Mal zu ihm, was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein. Dies geschah dreimal, und dann wurde das Gefäß wieder in den Himmel hinaufgezogen. Dreimal zeigte der Herr Petrus, dass die Errettung jetzt allen Menschen auf der ganzen Welt angeboten werden würde. Diese erstaunliche Begebenheit war kaum vorüber, als der Grund dafür sichtbar wurde. Während nun Petrus über das Gesicht nachdachte, sprach der Geist zu ihm, siehe, drei Männer suchen dich. Darum steh auf, steige hinab und ziehe ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie gesandt. Die Verse 19 bis 20. Was wollten die drei Männer? Sie aber sprachen, Cornelius, der Hauptmann, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann, der ein gutes Zeugnis hat bei dem ganzen Volk der Juden, hat von einem heiligen Engel die Weisung erhalten, dich in sein Haus holen zu lassen, um Worte von dir zu hören. Vers 22. Petrus nahm die Einladung an, und am anderen Tag kamen sie nach Caesarea. Cornelius aber wartete auf sie und hatte seine Verwandten und seine vertrauten Freunde zusammengerufen. Als nun Petrus gerade hineinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und huldigte ihm. Petrus aber richtete ihn auf und sprach, »Steh auf, auch ich bin ein Mensch.« Vers 24 bis 26. Dann predigte Petrus ihnen das Evangelium. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. und alle Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich vor Staunen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde. Vers 44 bis 45. Das Zeugnis der Auferstehung. Die Bibel betont auch, wie wichtig Petrus für das Zeugnis der Auferstehung war. Wir wissen, dass Maria Magdalena und die andere Maria am ersten Tag der Woche zur Grabstätte Jesu gingen. Da sie die ersten Zeugen des leeren Grabes waren, hörten sie die Auferstehungsbotschaft direkt von einem Engel. Der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach: Fürchtet ihr euch nicht, ich weiß wohl, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht den Ort, wo der Herr gelegen hat. Matthäus 28, die Verse 5 und 6. Was taten sie daraufhin? Sie rannten zu Petrus und berichteten ihm von der Auferstehung des Herrn. Um sich selbst davon zu überzeugen, liefen Petrus und Johannes miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab. Und er beugte sich hinein und sah die leinenen Tücher daliegen, ging jedoch nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher daliegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Johannes 20, die Verse 4 bis 7. Johannes kam als erster am Grab an. Obwohl er hineinschaute, wartete er, bis Petrus ankam, das Grab betrat und die Auferstehung bestätigte. In Vers 8 lesen wir dann: Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und er sah und glaubte. Als Paulus später die Lehre von der Auferstehung verteidigte, nannte er Petrus als Ersten. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er dem Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Denn ich bin der geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. 1. Korinther 15, die Verse 4 bis 9. Die Schlüssel des Himmels. Die wenigen Situationen, die wir uns angesehen haben, machen ganz deutlich, dass Petrus eine wichtige Autorität war. Die Bibel ist in ihrer Art offen und erwähnt das Positive ebenso wie das Negative, Erfolg wie Versagen, Sieg wie Niederlage. Mit all diesen Zeugnissen im Sinn kommen wir nun zu Matthäus 16, die Verse 18 bis 19. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Wir haben bereits festgestellt, dass dieser in Anführungsstrichen Felsen das auf dem Wort Gottes basierende Bekenntnis des Petrus war. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Vers 16. Dieser Felsen ist der kostbare Stein, der von den Bauleuten verworfen zum Eckstein wurde. Er ist die Grundlage, auf der die Gemeinde aufgebaut ist. Denn einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. 1. Korinther 3, Vers 11. Wäre die Gemeinde auf Petrus aufgebaut, hätte sie einen Sünder als Grundlage. Jesus war ganz Gott und ganz Mensch. Er war vollkommen und ohne Sünde, und er ist die Grundlage seiner Gemeinde. Aber die Verbreitung der Gemeinde geschah durch einen Menschen, Petrus. Er hielt die Schlüssel des Heils in den Händen, als er den Juden in Jerusalem und Samaria und schließlich den Nationen das Evangelium verkündete. Aber Petrus war ein Mensch wie Sie und ich, der alle Begrenzungen eines Menschen hatte und, wie wir in diesem Buch schon erwähnt haben, versagte er oft. Aber die wiederherstellende Gnade in seinem Leben sollte uns daran erinnern, die Dinge zu suchen, die oben sind, und den Dingen auf der Erde nicht zu viel Beachtung zu schenken. Wir sind auf dem Weg zur Ewigkeit, und was immer auf der Erde auch geschehen mag, es ist nur vorübergehend und sollte auch so behandelt werden. Unsere Juwelen bewahren wir sicher in einem Safe auf, während wir eine leere Milchtüte oder ein angebrochenes Glas Mayonnaise ganz anders behandeln. Der eine Gegenstand ist von bleibendem, irdischem Wert, der andere nur von kurzer Dauer. Die Bibel, unser ewiger Fels. Im Hinblick auf die Ewigkeit weist Petrus auf das bleibende Wort. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das aber ist das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. 1. Petrus 1, die Verse 24 und 25. Die Bibel, ein historisches Buch. Die Bibel ist die Autorität der christlichen Gemeinde und ein Lebenshandbuch für alle Gläubigen. Bemerkenswert ist, dass die Bibel auch als historisches Dokument verwendet werden kann, indem wir Namen und Orte von regierenden Königen und Herrschern ebenso finden wie die geografische Ausdehnung ihrer Reiche. Die Genauigkeit der Geschichte wird anhand von Namen, Orten und Daten dokumentiert. So beginnt das Buch Nehemia beispielsweise mit den Worten: Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Achaljas. Es geschah im Monat Kislev im 20. Jahr, dass ich in Susan in der Königsburg war. Vers 1. Darüber könnte man diskutieren, wenn man nicht weiß, worauf sich das 20. Jahr bezieht. Aber Vers 2 erklärt uns: Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit etlichen Männern aus Juda. Und ich erkundigte mich bei ihm über die Juden, die Entkommenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und über Jerusalem. So erkennen wir, dass die Handlung etwa 450 vor Christus angesiedelt ist, nach dem Fall Jerusalems, als die Juden in Gefangenschaft lebten. Die Bibel, ein wissenschaftliches Buch. Die Bibel ist auch ein wissenschaftliches Buch, das präzise erklärt, wie die Welt begann. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Kein gläubiger Wissenschaftler und keine ernsthafte wissenschaftliche Untersuchung können die Aussagen der Bibel widerlegen. Dass Menschen entdeckten, dass die Erde rund ist und sich frei im Weltall um ihre eigene Achse dreht, ist noch nicht allzu lange her. Für Hiob, der vor etwa 3500 Jahren lebte, war das nichts Neues. Er sagte: Er spannt den Norden aus über der Leere und hängt die Erde über dem Nichts auf. Hiob 26, Vers 7. In Kapitel 28 meint er: Aus der Erde kommt zwar Speise hervor, aber unter ihr ist's wie vom Feuer durchwühlt. Vers 5. Das sagt uns klar, dass die Erde Nahrung hervorbringt und sie tief in ihrem Innern wie vom Feuer durchwühlt ist. Das ist heute kein Geheimnis. Mehrere Kilometer unterhalb der Erdkruste herrscht eine unvorstellbare Hitze, die bei Vulkanausbrüchen gelegentlich an die Oberfläche kommt. Wollen Sie etwas aus Politik erfahren? Lesen Sie die Bibel. Biologie? Sie findet sich im Wort Gottes. Wenn wir das Geheimnis des Lebens wissen wollen, müssen wir in die Schriften schauen. Alle Philosophen der Welt können nicht das Wissen erlangen, das in der Bibel enthalten ist. Die Bibel ist ein ausgezeichnetes Lehrbuch zum Studium von Geschichte, Geografie, Wissenschaft und Biologie. Sie zeigt die Wahrheit und deckt die Lügen auf. Die Bibel sagt: Komm! Die Bibel sagt eine Menge über die Zukunft und enthüllt das Geheimnis des Lebens in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ich hörte, wie ein Theologe einmal sagte: Das Wort Gottes kann mit einem Wort zusammengefasst werden. Komm! Wie wahr! Die Bibel ist Gottes Einladung an den Menschen, zu ihm zu kommen. Als der Mensch sündigte, zerstörte er seine Beziehung zu Gott. Infolgedessen verstieß der Mensch gegen die Gesetze Gottes und war in seiner Sünde hoffnungslos verloren. Da wir unsere Sünde nicht selbst sühnen konnten, sandte Gott seinen Sohn Jesus ans Kreuz von Golgatha, an dem dieser sein Blut für die Sünden der Menschheit vergoss. So werden wir heute eingeladen: Kommt zu Jesus und empfangt ewiges Leben. Die Ureltern der Menschheit verloren das ewige Leben, weil sie den Lügen des Teufels glaubten. Heute kann der Mensch es zurückbekommen, wenn er glaubt, dass Jesus die Strafe für unsere Sünde ein für allemal auf sich genommen hat. Einfache Errettung. Erstaunlich an der Bibel ist, dass die Errettung so einfach ist. Wir müssen nicht die höchsten Berge erklimmen, um zur Erkenntnis zu kommen. Ebenso wenig müssen wir unermessliche Leiden ertragen, um errettet zu werden. Wir müssen nicht einmal viele Jahre lang arbeiten, bis wir uns für die Errettung qualifiziert haben. Die Bibel sagt uns, wir können jederzeit zu Jesus kommen, indem wir ihm einfach glauben, dass er der Erlöser ist, der uns von den Mächten der Finsternis und des Todes erkauft hat. So heißt es in Johannes 1, Vers 12: Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wenn es doch so einfach ist, warum erscheint es dann so kompliziert? Weil der Feind unserer Seele nicht will, dass wir errettet werden. Deshalb glorifiziert er die Dinge der Welt so sehr, dass uns nichts anderes wichtig erscheint. Aber Gottes Wille wird in 1. Timotheus 2, Vers 4 deutlich. Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? An Gott zu glauben bedeutet, sich nach den Anweisungen der Bibel zu richten. Beim Lesen der Bibel stellen wir fest, dass die Männer und Frauen Gottes, die große Dinge bewirkten, starke Beter waren. Das Gebet ist aber keine Einbahnstraße. Der Geist Gottes leitet uns, wenn wir wiedergeboren sind. Unser Gebetsanliegen kommt aus dem Herzen Gottes, der es durch den Heiligen Geist in unser Herz hineinlegt. Der Heilige Geist spricht zu unserem Geist und wir fangen an zu beten und geben es zurück an Gott. Wenn diese wechselseitige Kommunikation durch Sünde gestört wird, können wir nicht erwarten, dass unser Gebet erhört wird. Um es noch einmal ganz klar zu sagen, Gott spricht zu uns durch sein Wort und wir reden mit ihm im Gebet. Richtlinien für den Kampf. Ich fürchte, viele Gebete in der Gemeinde heute können als eigennützig bezeichnet werden. Wir werden aufgefordert, immer und für alle Dinge zu beten. Aber unser Gebet ist nicht losgelöst von unserem persönlichen Leben in Christus. Das Gebet ist eine geistliche Waffe, die man nicht für fleischliche Absichten benutzen kann. Unter der Inspiration des Heiligen Geistes gab Paulus uns diese Anweisung für unser Leben in Christus. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist. Und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Epheser 6, die Verse 10 bis 18. Wie oft hören wir Gebete wie, Herr, stärke mich oder gib mir mehr Kraft? Diese Verse sagen deutlich, dass wir stark im Herrn sein sollen, nicht in uns selbst und in der Kraft seiner Macht, nicht in unserer.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Sie hörten soeben den 8. Teil des Buches »Lieber Gott, danke für die Gebete, die du nicht erhört hast« von den beiden langjährigen Bibellehrern und Missionaren Arno Fröse und Dieter Steiger.
Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745-8001. Ich wiederhole, 07745-8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044-952-1414. Ich wiederhole, 044-952-1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.